Okay, jetzt machen wir einen Cut und ich möchte noch mal kurz Gott bitten für das Wort. Heiliger Geist, du bist der Geist dieses wundervollen Buches der Bibel. Du bist der, der Menschen inspiriert hat. Du bist der, der ja, uns Gottes Wort gebracht hat durch Menschenhand. Und wir preisen dich heute Morgen für dein Wort, Vater. Und wir bitten dich, oder ich bitte dich jetzt, Herr, dass du jeden berührst heute Morgen, dass jeder das mitnimmt, was er gerade für sein Leben braucht. Und ich danke dir, Herr, dass du mit meinen Worten und auch ohne meine Worte zu Menschen redest, durch die Zeilen und auch zwischen den Zeilen ganz persönlich. Herr, wir brauchen dich, wir wollen dich, wir wollen näher zu dir heute Morgen, Jesus, und dich umarmen, dir begegnen. Halleluja, alle Ehre sei dir, du guter Gott. Amen, Amen. So, jetzt geht's los, seid ihr bereit? Super, ich auch. Der Titel heute Morgen heißt Zweifler, Zweifler, warum analysierst du mich? Frei in Anlehnung an das Wort, was Jesus zu Paulus gesprochen hat in der Erscheinung auf dem Weg nach Damaskus, da hat Jesus, oder zu Saulus hieß er da noch, gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ne? Das kennen wir. Und heute ist eben dran, Zweifler, Zweifler, warum analysierst du mich? Das ist weniger eine hebräische als eine typisch deutsche fokussierte Predigt. Sie hat drei Punkte und mein erster Punkt heißt, unter der Oberfläche, Doppelpunkt, deine Weltanschauung. Weltanschauung, da werden wir jetzt einiges drüber hören. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gingen Soziologen in den Fernen Osten, um Einstellungen und Denkprozesse der Asiaten zu untersuchen und um festzustellen, inwiefern ihr Denken sich vom Westlichen unterscheidet. Ich finde sowas unheimlich spannend. Ich mag solche Sachen, wenn dann Sachen herausgefunden werden oder wieder widerlegt werden, weil man gemerkt hat, es ist doch alles verkehrt, ne? So. Sie interviewten mehrere tausend Menschen dazu und erhielten überraschende Antworten auf ihre Fragen. Diese Fragen waren nach den Gesetzen der Logik aufgebaut. Sie gingen von rationalen Denkprozessen aus. Eine typische Frage lautete: Baumwolle wächst nicht in Ländern mit kaltem Klima. England hat ein kaltes Klima. Wächst in England Baumwolle? Habe ich euch noch eine Antwort gefragt? Hab aber eine gekriegt. Nein. So, jetzt müsst ihr gut aufpassen, damit ihr das nicht verpasst. Die meisten Asiaten, denen diese Frage vorgelegt wurde, sagten, sie seien nicht qualifiziert, diese Frage zu beantworten, denn ich war noch nie in England. Okay, ihr hört euch die CD nochmal an, vielleicht macht's am Plong heute Mittag oder so. In westlichen Ländern, jeder von uns, oder vermutlich fast jeder von uns, und ja, in jedem westlichen Land, ein Drittklässler hätte zu fragen können, was hätte der geantwortet? Baumwolle wächst nicht, wo es kalt ist. In England ist es kalt. Wächst in England Baumwolle? Nein, hätten die Kinder geantwortet. Von frühester Kindheit an werden wir im Westen in sogenanntem deduktiven Denken geschult. Das heißt, wir sehen einen Zusammenhang und übertragen das sofort auf alle anderen ähnlich gelagerten Fälle. Zack, das ist so. Das ist doch logisch. Ist ein Argument, was wir schon oft im Mund geführt haben und was wir auch schon oft gehört haben. Unsere Kultur unterstützt diese Art zu denken. Die Kultur der meisten asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Länder fördert aber eine ganz andere Denkweise. Dort spielt die Erfahrung eine viel größere Rolle. Ausgenommen davon sind alle Leute, die westliche Schulen besucht haben. Ne, Da läuft es auch andersrum. In Asien erlebten also die Soziologen, wie zwei Kulturen aufeinandergeprallt sind. Ihre eigene und die asiatische. Jede Kultur birgt ein anderes Verständnis der Welt in sich. Die Asiaten glaubten, dass alles Geschehen von Geistern bestimmt wird. Sie denken, Geister seien launisch und unberechenbar. Selbst wenn die klimatischen Bedingungen für den Anbau von Baumwolle geeignet wären, könnten die Asiaten nicht voraussagen, inwieweit die Baumwolle tatsächlich wachsen würde. Ne, so das Umgekehrte. Wenn es warm ist, reicht es denn schon aus, damit sie wächst? Die Weltanschauung der Soziologen auf der anderen Seite war vom westlichen Materialismus oder heute wird es auch Physikalismus genannt und von Rationalismus beeinflusst. Das heißt, ihre Welt war gegenüber dem Übernatürlichen verschlossen. Alles, was sie zuließen, waren naturwissenschaftliche Beobachtungen, um ihre Schlüsse zu ziehen. Da fällt mir dieses Hummelparadoxon ein. Das habt ihr alle schon gehört oder viele von euch haben es gehört. Die Hummel hat eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimeter und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik herkömmlich kann sie nicht fliegen. Die Hummel weiß das nicht, sagte mal jemand, sie fliegt einfach trotzdem. Gut, jetzt hat man neuere Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, die hat da ein besonderes flexibles Drehelement am Flügel und die Flügel können sich noch ausspannen und dann macht die das so und macht quasi einen Tornado, macht einen Wirbel mit ihren Flügeln. Stellt euch auf den Kopf, in 50 Jahren hat man wieder was Neues über die Hummel herausgefunden und sagt, es ist alles Käse, was wir heute herausgefunden haben. Wie auch immer, wichtig ist, dass wir die Demut haben oder den Schritt in die Demut gehen, anzuerkennen, dass unser Wissen und unsere Erkenntnis, unsere hochgelobte Logik Grenzen hat und dass sie sogar scheitert und irrt und kläglich am Boden liegt. In unserer Kultur müssen wir eigentlich, lasst es mich mal so sagen, Zweifel säen, bevor Leute glauben. Nicht Zweifel an Gott, nicht Zweifel am Glauben, sondern Zweifel an dieser rationalistischen Denkweise. Zweifel daran, dass es nur das gibt, was wir sehen und anfassen können. Zweifel daran, dass das, was ich nicht erlebt habe, nicht existent ist. Aber die Menschen sind so verkrustet an der Stelle, dass es viel Salbung braucht, um das aufzubrechen bei manch einem. Wir haben das erlebt, Bernd hat einen Freund gewonnen für eine Zeit lang, einen Mann, der große Schwierigkeiten gesundheitlicher Art hatte und er hat ihm angeboten, für Heilung zu beten, das hat er gemacht. Und der Mann wurde geheilt. Er hatte in einem Bereich seines Körpers einen Knochen, wo ein tiefer Spalt war, aufgrund dessen er fast arbeitsunfähig geworden ist, große Schwierigkeiten. Bernd hat mit ihm gebetet und nach dem nächsten Arztbesuch hatte dieser Mann ein neues Röntgenbild. Es gab keinen Spalt mehr. Er ist kein Christ und das war für ihn ein Schock. Und dieser Schock war so groß, dass der einzige Mensch, dem er es erzählt hat, der Bernd ist. Er hat es seiner Frau nie gesagt, weil seine Angst davor, sein Weltbild aufgeben zu müssen, Angst davor, Zweifel an seinem Zweifeln an Gott, den kannst du ja gar nicht geben, den gibt's nicht, da müsste ich ja auch mein Leben ändern. Das war für ihn ein Unding und er hat sich bis heute Gott nicht zugewandt. Er hat zwei Röntgenbilder mit einem Hammerteil, der Arzt hat den Kopf geschüttelt. Versteht ihr? Es liegt nicht am Mangel an Wundern. Es liegt nicht am Mangeln, an das Gott sich nicht erweist, sondern es liegt unter der Oberfläche, dass viele Dinge so verkrustet und verhärtet sind, dass sie, glaube ich, nur durch viel Gebet und viel Heiligen Geist aufgelöst werden können, damit Menschen überhaupt in der Lage sind, das, was vor Augen ist, zu sehen. Da wird einer geheilt. Susan hat Kiras Zeugnis verbreitet und viele Leute, hast du mir gesagt, die haben sich bald auf den Kopf gestellt, nur um ja eine andere Erklärung zu finden. Ja, das war bestimmt weil. Aber dann gab es vorher schon viele Weils und nichts hat funktioniert vorher, wochenlang. So, oder andere Dinge, du hast Zeugnisse vielleicht miterlebt. So frei nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es darf nicht sein, dass es wirklich so ist, dass es Gott gibt und dass er mich liebt und dass er so ist, wie es die Bibel sagt. Und ich weiß gar nicht, ist das arrogant oder dumm oder beides? Auf jeden Fall ist es traurig, es ist schade, weil wir an Gott vorbeilaufen. Wir denken, wir sind super schlau, aber wir rennen an dem großartigsten, an der großartigsten Begegnung vorbei, die wir haben können. Und lass mich das jetzt auch mal so frei sagen, ich glaube, manch einer von uns, du und ich, wir haben auch noch Brocken davon in unserem Kopf, zwischen unseren Ohren. Und die hindern uns manchmal daran, Gott näher zu kommen. Und wir wünschen es uns doch so sehr. Okay, ich habe noch paar Definitionen für diesen Begriff Weltanschauung. Eine Definition geht so, eine Weltanschauung ist eine Reihe von Voraussetzungen oder Annahmen, die wir bewusst oder unbewusst über die grundlegende Zusammensetzung unserer Welt haben. Wenn dir das jetzt zu kompliziert und zu schnell war, ich habe ein Handout gemacht, da steht das alles drauf. Unsere Weltanschauung ist uns meistens nicht bewusst. Das haben Leute herausgefunden, die sich damit beschäftigt haben. Das fand ich auch faszinierend. Ne? Wir wissen voll, wie wir denken und wie wir gestrickt sind. Aber welche Brocken da wirklich noch in unserem Herzen sind, welche Denkmuster uns immer noch beeinflussen, welche Voraussetzungen, von denen wir immer noch ausgehen, ich bete oder habe gebetet, dass uns das heute ein Stück vom Heiligen Geist offengelegt wird und dass wir damit umgehen. Wir übernehmen die Weltanschauung meistens indirekt von der Kultur, die uns umgibt. Sie wird von Generation zu Generation mit geringen Voraussetzungen weitergegeben. Dabei werden die gedanklichen Voraussetzungen selten überprüft oder revidiert. Man hört das, man wird so geprägt, man nimmt das und das ist dann einfach so. Das ist so, Heike. Das war schon immer so, es war noch nie anders, haben wir noch nie anders gemacht, es war so. Und deswegen ist das so. Ja. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Begegnung, war keine wirkliche Begegnung, ich war beim Metzger. Und ich habe kein Schwein getroffen oder so. Habe für den Bernd eine Fleischwurst gekauft. Und vor mir war ein Lehrer dran, schon längst in Rente, den kannte ich, der Vater eines Klassenkameraden von mir. Und dachte ich, ach, der kannte mich nicht, ich habe ihn auch nicht angesprochen. Und als ich dann rausging, kam noch ein Lehrer. Das war der Tag, wo die Lehrer zum Metzger gehen scheinbar. Und das war mein alter Biologielehrer, auch inzwischen ergraut. Und in Rente habe ich dann mitbekommen, weil der andere sagte, ach, ich wäre so gern zu deiner Verabschiedung gekommen. Und die haben sich dann so unterhalten. Und dann habe ich mich erinnert an unsere lebhaften Diskussionen im Biologieunterricht der Oberstufe, wo er versucht hat, mich zu diskreditieren mit meinen kreationistischen Anschauungen. Also Gott hat die Welt gemacht und es ist nicht alles Zufall. War eine spannende Zeit. Und so prallt Weltanschauung auf Weltanschauung. Ein Beispiel erzähle ich euch noch vor vielen, vielen Jahren, als wir noch jung und ohne Kinder waren wir mal auf den Malediven, der Bernd und ich, haben eine Fernreise gemacht auf diese wunderschönen Inseln im Indischen Ozean. Kann man toll schnorcheln, sieht man tolle Tiere, gibt tolle Kakerlaken und Skorpione, die hast du hier noch nie gesehen. So, es hat alles seine Seiten. Ich erzähl's euch kurz, komm, wir sind ja ganz transparent. Bernd und Iris im Urlaub, nachts geschlafen in dem Hütchen. Und dann eines Nachts schrie mein Mann. Er schrie zwei Worte. Das erste war mein Name. Iris! Und dann raus! Ich aus dem Bett gesprungen. Ich war relativ wach danach. Weil es halt so warm war. Ich glaube, das war damals ohne Klimaanlage. Es waren diese Hütten, ne? Und dann hat er oben ohne geschlafen und ihm lief quer über die Brust so eine riesige Kakerlake in meine Richtung. Und dann war ich aus dem Bett. Also der Traumurlaub hatte auch seine Albtraumseiten. Wir haben dann versucht, das Häuschen zu wechseln, weil bei uns, wir hatten nicht den gefliesten Boden, sondern den mit diesen Holzsparren. So, dann haben wir, ja, das erzähle ich euch jetzt nicht alles. Also es war ein sehr abenteuerlicher Urlaub und da gab es meistens Fisch, es war eine kleine Insel. Und ja, man konnte so in 10 Minuten rumlaufen und natürlich auch nur ein Restaurant. Und dann haben wir auch mit dem Kellner so ein bisschen, man redet dann und unterhält sich so ein bisschen, wo kommt man her und so. Und dann haben wir uns mit ihm unterhalten und ich kann mich noch erinnern, der hat dann eine Bemerkung gemacht. Also er wusste, dass Deutschland ein Nachbarland hat, das die Schweiz ist. Und er hat dann irgendwie gemeint, wie das denn ist, wenn wir mit dem Boot von Deutschland zur Schweiz fahren. Also irgendwie so ein Satz und das fand ich dann so lustig und haben wir gesagt, da ist kein Wasser zwischen Deutschland und der Schweiz. Da fährt man dann mit dem Auto oder so. Das konnte der Mann überhaupt nicht verstehen. Der ist noch nie von seiner Inselwelt runtergekommen. Der kannte nur die Malediven und da muss man von einem Ort zum anderen, um die Verwandten dann zu besuchen, muss man natürlich mit dem Boot fahren. Da ist Wasser dazwischen. So. Das klingt jetzt lustig und wir denken, na ja gut, was für ein naiver Mensch aus der dritten Welt, ne? Wir sind ja hier die Oberschlauen. Aber wer sagt denn, dass nicht auch du deine Wasserparameter da in deiner Birne hast? Ne? Die sehen nur anders aus. Die sind getarnt. Ja. Und ich möchte uns herausfordern, mal aus unserer Box herauszutreten. Unsere Weltanschauung, hat jemand anderes gesagt, sie ist wie eine Linse. Sie färbt, sie klärt, sie teilt ein, sie verzerrt die Welt oder schließt sie aus. Sie ist unsere Kontrollbox der Wirklichkeit. Dr. Charles Kraft hat noch eine andere Definition, das ist dann auch die letzte. Kulturen formen die Wahrnehmungen der Wirklichkeit dadurch, dass sie Begriffe bilden, die festlegen, was die Wirklichkeit sein kann oder sein sollte. Die Weltanschauung ist die zentrale Systematisierung der Wirklichkeitsbegriffe. Jetzt bin ich gerade froh, dass wir heute keine englischsprachigen übersetzt haben müssen. Da haben das war jetzt fies. Die Weltanschauung ist die zentrale Systematisierung der Wirklichkeitsbegriffe, der die Mitglieder einer Kultur weitgehend unbewusst zustimmen und von der ihr Wertesystem abstammt. Die Weltanschauung beeinflusst alle Bereiche des Lebens und dient als Beurteilungsgrundlage. Schlau, gell? Habe ich aber auch von woanders. Habe ich mir nicht alleine ausgestattet. Aber es hat mich fasziniert, mal so unter die Oberfläche zu gucken. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss des ersten Punktes eine Frage stellen. Ist es möglich, mit einer typisch westlichen Weltanschauung, geprägt von Rationalismus, das heißt, der Verstand ist das Maß der Dinge, was wir mit dem Denken erschließen können, damit kann man die Wahrheit feststellen, und mit dem zugrunde liegenden Materialismus oder Physikalismus, wo die Leute sagen, das, was ich sehe, das, was ich anfassen kann, das existiert nur wirklich, auch Gefühle oder seelische Dinge werden dann biologisch erklärt und auf das rein ja begreifbare physische reduziert. Ist es möglich, wenn ein Mensch diese Bollwerke, lass sie mich mal so nennen, in sich hat, echt Gott in der Tiefe zu begegnen? Ich glaube, dass das nicht geht. Und ich habe gelernt, dass ich da auch noch Erneuerung meines Denkens brauche, weil es steckt tief in uns. Ich war zwar Teenie, als ich mich bekehrt habe, ich war kurz vor meinem 15. Geburtstag, das ist schon cool, da bin ich Gott unheimlich dankbar, aber trotzdem ist dieses Denken, es kommt ja aus den Zeitungen, es kommt aus dem Internet, es kommt aus deinem Umfeld, es kommt von überall her, es ist stark, es hat sich viel Einfluss verschafft. Und ich möchte dich einladen, vieles von dem über Bord zu werfen und zu vertrauen und Schritte auf Gott zuzumachen. Ja, dann gibt's Christen, das habe ich mir heute Morgen noch spontan dahin gekritzelt, die versuchen beides zu vermischen. Die versuchen, so eine Harmonie herzustellen zwischen dem einen und dem anderen. Zwischen Gott und Evolution zum Beispiel. Aber das funktioniert nicht. Vielleicht habt ihr auch von Werner Gitt gelesen, diesem wunderbaren christlichen Wissenschaftler, der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, schuf Gott durch Evolution und beweist oder legt dar, dass es eigentlich unmöglich ist. Das kann nicht zusammengehen, diese zwei Dinge. Entweder oder. Oder ich habe euch, glaube ich, habe ich euch erzählt an der Stelle die Geschichte. Ich habe zu meiner Waschmaschine, zu meiner Spülmaschine gesprochen. Jetzt übrigens weiß der Bernd noch gar nicht zum Feuermelder, der einen Fehlalarm hatte. Also seit der Kaleb im Kindergarten diese Feuerwehrleute da zu Besuch hatte und uns erklärt hat, dass wir das auch haben müssen, haben wir das dann gemacht. Und die haben immer Fehlalarme. Und da war ich in meiner Stillzeit und da ging der Feuermelder los. Da hatte ich richtig gedacht, wer hat den jetzt eingeschaltet? Dann habe ich ihn genommen, habe ihn ins Sideboard gemacht und habe es abgeschlossen, habe die Küchentür hinter mir zugemacht. Und dann war ich sauer anscheinend in der Küche und habe nur gesagt, stop it. Wahrscheinlich habe ich irgendein englisches Buch vorher gelesen, also habe es auf Englisch auch noch gemacht. Und dann war er aus. Gut, das aber mit meiner Waschmaschine und meiner Spülmaschine, da habe ich wirklich Dinge erlebt, habe das Gleiche getan, ohne Worte und dann mit Worte. Und es hat uns Reparaturen erspart. Dreht das jetzt nicht in die Breite. Wenn du jetzt noch von Rationalismus und Materialismus geprägt bist, wirst du denken oder gedacht haben, naja, Iris, ich bitte dich. Bist du aber geprägt davon, dass du sagst, die geistliche Welt bestimmt die natürliche Welt, dann sagst du, Iris, das kann ich mir echt vorstellen. Das probiere ich mal aus, wenn die das nächste Mal die Grätsche macht, meine Waschmaschine. Dann segne ich sie und lege die Hand auf. Okay, gut, hör mal an der Stelle mal auf. Ich glaube, ich überfordere gerade so ein paar. Zweiter Punkt. Warum mit dem Kopf durch die Wand, wenn die Tür offen ist? Das ist der zweite Punkt. Ich wiederhole das nochmal. Warum mit dem Kopf durch die Wand, wenn die Tür offen ist? Wie geeignet ist denn dein Kopf, sprichwörtlich stehen für deinen Verstand, um dein Ziel zu erreichen? Wenn auf der anderen Seite Gott steht, hat die Tür so weit auf und sagt, komm herein, hier bin ich. Ich will dir begegnen. Dann habe ich einen Satz gelesen, den fand ich auch cool. Analyse führt häufig zu Paralyse. Also für so auf gut Deutsch, wenn ich alles auseinandernehme und mit meinem begrenzten Verstand begreifen will, dann lähmt mich das. Dann kann ich nicht eintreten in Beziehung zu dem, was Gott für mich hat. Distanz zum Objekt meiner Analyse ist ja eine Voraussetzung. Ich gehe zurück, ich betrachte etwas, ich unterteile es in seine Einzelteile, ich untersuche es, ich bewerte es, ich messe es und ich versuche es zu verstehen. Ja, ich gebe euch noch eins drauf. Ihr könnt dann alle euren philosophisch angetatschten Freunden, die noch keine Christen sind, auch die CD dann weiterschenken. Thomas Nagel, das ist ein Philosoph, ein Amerikaner, nicht wirklich Christ, aber der ist so der Ketzer der Wissenschaftler. Und der sagt zum Beispiel, der Darwinismus kann gar nicht sein und führt das dann aus. Er sagt, wir fahren fort, unsere Lebensführung hinzunehmen, während wir gleichzeitig sehen, dass alle unsere Entscheidungen und Gewissheiten nur möglich sind, weil wir uns mit vielem nicht die Mühe machen, es auszuschließen. Ich gebe zu, dass ich für mich meine Punkte setze. Das tun aber viele meiner ungläubigen Zeitgenossen auch. Ich entscheide mich für ein grundsätzliches Vertrauen zu Gott. Das führt mich in vielen Punkten zu völlig anderen Schlussfolgerungen, als wenn ich Gott argwöhnisch und misstrauisch gegenüberstünde. Das heißt, meine Grundannahme beeinflusst meine Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, Frau hat als junges Mädchen schlimme Erfahrungen mit Männern gemacht. Gibt's zuhauf. Frau wird erwachsen, Frau hat das Weltbild, alle Männer sind mies. Wenn ihr ein Mann begegnet, der vielleicht ihr die Vorfahrt nimmt oder irgendwas, dann fühlt sie ihr Weltbild bestätigt. Alle Männer sind mies. Ich könnte ihr jetzt sagen, es stimmt nicht, dass alle Männer mies sind, weil ich habe einen ganz unmiesen Mann. Der ist total nett und anständig und vielleicht hat der Mann dir nur die Vorfahrt genommen, weil er gerade in Gedanken war, weil eins seiner Kinder krank war. Oder. Versteht ihr? Aber wir haben diese Brille dann auf. Wir erleben Negatives und interpretieren. Man hat festgestellt, dass wir uns selbst nach unseren Motiven beurteilen. Also warum tue ich gerade etwas oder tue ich etwas nicht? Andere aber nach ihren Handlungen. Vielleicht war gestern Abend hier einer ganz furchtbar fleißig im praktischen Sinne. Und vielleicht stand neben dir einer, der hat sich unterhalten mit jemandem. Das ist jetzt, habe ich mir nur ausgedacht. Ich gehe gar nicht davon aus, dass das so war. Und dann hat der Fleißige, sag mal die Martha, die es auch wichtig ist, Amen, absolut, hat vielleicht gedacht, ja du Bolzen, warum könntest du ja auch mal anpacken, dann wird man hier früher rauskommen, eine halbe Stunde. Aber vielleicht war das Gespräch, was die andere Person geführt hat, für den Gesprächspartner super wichtig. Vielleicht war es ein Gast, der einfach eine Begegnung der anderen Art brauchte. Und die Häppchen und die Getränke, das hat alles zusammengewirkt. Aber ich weiß ja nur bei mir selber, warum ich was tue. Bei dem anderen sehe ich nur, was er tut. Und ganz oft muss ich Fragen stellen, wenn ich andere Menschen nicht verstehe. Ich muss fragen, alle, die ihr verheiratet seid, ihr wisst das, Schatz, warum hast du das denn so gemacht? Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das mal erklären? Manchmal schießen wir Leute auf den Mond, die uns eigentlich was Gutes tun wollten, weil wir das nicht verstanden haben. Deswegen sagt Gott, Liebe ist der Schlüssel schlechthin, weil Liebe geht ja immer vom Besten aus. Und wenn du dich dann irrst, dann am Ende kommst du schon drauf. Das ist dann nicht die schlimmere Variante. Wir haben gelernt, und das ist auch wahr, dass eine Enttäuschung, was ist oft? Das Ende einer Täuschung. Jetzt provoziere ich dich mal. Ich sag dir aber, eine Enttäuschung ist oft der Anfang einer Täuschung. Eine Enttäuschung ist oft der Anfang einer Täuschung in Beziehungen zwischen Menschen. Und vor allen Dingen, da geht es uns ja besonders drum, in der Beziehung zu Gott. Ich bete für meine Oma, Oma stirbt. Ich bin enttäuscht, ich bin traurig. Ich hatte Glauben, dass Oma geheilt wird. Bin ich sauer auf Gott. Und wenn ich diese Enttäuschung nicht sauber verarbeite, was passiert dann? Ich habe eine andere Betrachtungsweise von Gott. Ich habe eine andere Überzeugung gewonnen über Gottes Wesen. Ich habe Zweifel daran, dass Gott immer gut ist, dass Gott Gebet erhört und dass er mich lieb hat. Diese Enttäuschung ist der Anfang deiner Täuschung. Enttäuschungen entstehen durch Verletzungen oder durch Lügen, die wir glauben. Das Doofe ist, wir glauben natürlich nicht, dass wir glauben, dass wir eine Lüge glauben, weil wenn wir wissen würden, das wäre eine Lüge, würden wir das ja nicht glauben. Deswegen brauchen wir Hilfe. Dafür gibt's Gemeinde. Dafür merken wir, wie sind denn die anderen so drauf? Die sind da gar nicht so drauf an dem Punkt. Und der Pastor hat gesagt, und mein Zellleiter, und in der Bibel steht ja eigentlich auch was anderes. Und der Heilige Geist ist es. Also der Heilige Geist überführt mich regelmäßig von Dingen, die nicht biblisch sind. Subtile, manchmal scheinbar kleine Dinge, die mir aber helfen, näher zu Gott zu kommen. Wo man sagt, Iris, da denkst du noch verdreht. Zum Beispiel, eines der jüngeren Beispiele, was ich abgelegt habe, ist Higher Levels. Du kommst auf eine neue Ebene in deinem Leben mit Gott, du fängst einen Dienst an und sofort kommt der teuflische Widerstand. Das habe ich geglaubt, das habe ich auch stückweise erlebt. Bis dann Christen gepredigt haben und gesagt haben, das ist nicht so. Du bist Teil einer Armee. Jetzt stell dir eine weltliche, menschliche Armee vor. Wer wird denn mehr geschützt? Der, verzeiht mir, ich bin da nicht fit drin, der Obergeneral oder der einfache Soldat, der gerade seinen Wehrdienst antritt? Wer wird mehr geschützt? Wer hat mehr Bodyguards? Wer hat mehr Abschirmung? Wer hat mehr Mitarbeiter? Der Obermotz, richtig? Verzeiht mir das Wort. Der General, wenn der wohin fährt, der hat ein gepanzertes Auto vielleicht, der hat Leute mit ihm, die auf ihn Acht haben, denn der wichtig ist, gerade wenn wir jetzt an Amerika denken, ne, wenn da Leute wirklich Auslandseinsätze gegen Terroristen vorgehen und sowas, die wissen schon, wen die schützen müssen. Ja, und da wird der mehr geschützt. Und im Reich Gottes, glaubst du, Gott ist schlechter als eine weltliche Armee? Glaubst du nicht, dass er die sich an die Front wagen, auch mehr schützt, dass er nicht mehr Engel abstellt für die, die vorne das Rennen laufen, als die, die, verzeiht mir das so drastische Wort, nur die Kirchenberg warm halten am Sonntag, aber nichts tun? Ich glaube, dass Gott das macht. Ich glaube, dass Gott sich stellt. Und ich glaube, dass wir einen großen Gott und einen kleinen Teufel haben. Und das habe ich abgelegt. Also ich habe mich entschieden, das jetzt nicht mehr zu glauben. Ich glaube, higher level, more protection oder wie auch immer, größerer Level, mehr Freisetzung von Gottes Kraft in meinem Leben. Das ist, was ich glaube. Manche Christen, und ich nehme mich da gar nicht aus, manchmal haben wir Blockaden, näher zu Gott zu kommen. Und ich glaube, dass manche dieser Blockaden mit unserem Intellekt zu tun hat, dass wir noch diese olle Weltanschauung mit uns rumschleppen, dass wir sozusagen eine dicke, aufgeblähte Seele haben. Hast du mal einen Blähbauch gehabt? Das kann sogar aufs Herz drücken, gell? So, das. Und ich glaube, dass wenn wir zu sehr dem Seelischen nachhängen und dem Logischen, Gefühlsmäßigen, dass wir unser Herz, unseren Geist einengen und einquetschen. Aber unser Geist soll groß sein, soll Raum haben, weil da wohnt der Heilige Geist. Und wenn ich so darüber nachdenke und auch dieses, was ich höre oder was ich auch von meinem Mann weiß, in der dritten Welt, in Afrika, in anderen Ländern ist dieser Vorhang zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt scheinbar viel dünner. Die gleichen Leute tun die gleichen Sachen in Europa und in Afrika, aber es passieren verschiedene Sachen. Es passieren da viel mehr Wunder als bei uns noch. Ja, woran liegt das? Ich glaube, dass diese weltanschauliche, verkrustete, verhärtete, gottablehnende, intellektuell aufgeblähte Kiste da ganz viel mit zu tun hat. Und ich möchte euch am Ende der Predigt einladen, noch nicht, diese Lüge abzulegen, wenn du das als Lüge erkennen kannst, dass der Intellekt der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes der Weisheit letzter Schluss ist. Der zweite Grund, warum wir manchmal Distanz zu Gott empfinden, das habe ich bei dem Thema Enttäuschung schon angesprochen, ist, wir haben Schmerzen erlebt. Wir haben Schmerzen erlebt, die waren für uns traumatisch. Ich meine jetzt nicht mal alleine körperliche Schmerzen, sondern seelische Schmerzen. Wir haben Dinge erlebt, die haben uns wehgetan. Die Oma ist gestorben. Oder wir sind ja richtig gegen die Wand gefahren. Dann gibt es etwas, dafür hat auch wieder die Wissenschaft einen Namen. Dann kann man in Dissoziation, das lernt der lauter gescheite Worte, reinfallen. Was meint das? Es wird was getrennt. Deine Wahrnehmung und deine Gedächtnisinhalte, die normal verbunden sind, werden durch ein Trauma getrennt. Dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung, das, wie du Dinge siehst, kann beeinträchtigt werden. Und ein Teil dieses Menschen bleibt in seinem Trauma stecken. Die Gefühlswelt wird ein Stück weit ausgekuppelt und zur Seite gelegt. Das kann man überwinden. Und wisst ihr wie? Es ist einfach und furchtbar schwer zugleich. Um wieder heil zu werden an solch einer Stelle, müssen wir uns entscheiden, Gott und vielleicht auch Menschen wieder neu zu vertrauen. Wir empfinden das als Risiko. Das fühlt sich furchtbar an. Das fühlt sich an wie für mich vom 3-Meter-Brett springen. Habe ich bis heute nicht gemacht übrigens. Er erzählt es ja keinem weiter. Ich weiß das ja. Das für mich ist das, wäre das wie sterben. Also der eine, da habe ich schon gedacht, okay, wenn ich sterbe, dann ist auch was. So bin ich vom 1-Meter-Brett im Schwimmbad gesprungen. Und das ist jetzt lustig, aber ich meine das nicht lustig. Ich nehme das ganz ernst. Ich weiß, wie seelischer Schmerz sich anfühlen kann. Und wenn du da noch drin verhaftet bist, dann möchte ich dich ermutigen. Ich springe auch mit dir. Ich nehme dich bei der Hand. Wir springen beide über den Graben, wenn du vielleicht nachher sagst, Gott, ich will dir trotzdem vertrauen. Ich kapiere es nicht, ich verstehe es nicht, aber ich gebe auch auf, es verstehen zu wollen. Dritter und letzter Punkt. Der Heilige Geist synchronisiert unser Denken mit Gottes Denken. Das heißt, der macht dein Denken dem Denken Gottes ähnlich. Als Kind oder auch irgendwann später nochmal habe ich so manche dieser alten amerikanischen Spielfilme gesehen, da wo die noch so viel singen, tut sich heute keiner mehr an meistens, ne? Und dann gab es auch diese Synchronschwimmer, diese Frauen mit den Badehauben, kennt ihr die dann alle zu so einem Punkt des Kreises und wieder auseinandergeschwommen sind, das nennt man ja Synchronschwimmen. Sieht auch richtig cool aus, sieht leicht aus, ist bestimmt super schwer, dass die alle, ich stell mir das vor, so im Wasser, du hast ja nicht den Fokus wie die Kamera von oben, sondern die müssen sich ja den Punkt vorstellen, wo schwimmen wir hin, dann schwimmen wir weg und dann machen die so und so und ja, synchron schwimmen. Das heißt, alle machen dasselbe. Ist wie beim Workout-Video, was du dir jede Woche dreimal täglich reinziehst. Wenn der Hannebambel da diesen macht, dann machst du auch diesen. Ne? Synchron, du machst das nach, was er macht. Und der Heilige Geist, der möchte gerne den Bereich zwischen deinen Ohren so gestalten, dass er dem Bereich zwischen Gottes Ohren entspricht, dass du so anfängst zu denken wie Gott. Zum Beispiel, Bill Johnson sagt das immer so süß, er sagt, Gott sieht ein Körbchen voll Brot und sagt, super, das reicht für Tausende. Ich probiere es mal auch bei euch. Gott sieht ein Körbchen voll Brot und sagt, super, das reicht für Tausende von Menschen. Oh, na gut, okay. Ich gehe trotzdem nicht nach Afrika predigen, ich bleib hier. Halleluja. Das, so denkt Gott und wir denken immer, hoffentlich reicht's, ne, ihr Frauen. Oh, hoffentlich reißen nachher haben wir doch Berge übrig, aber nicht, weil es übernatürlich ist, sondern wir natürlich ein paar Mal hochgerechnet haben, so nicht 250 Gramm Fleisch pro Nase, sondern 400 und soll ja keiner nachher sagen, es hat nicht gereicht. Aber Gott hat eine andere Mathematik. Bei Gott funktionieren die Dinge anders. Da kannst du mit deiner Logik total, die kannst du haken, die kannst du in die Tonne kloppen. Wie macht der Heilige Geist das und auf was kommt es an? So ein paar Gedanken dazu, wie das funktioniert. Wir wollen gerne Gottes Stimme hören. Und jemand sagte mal, das fand ich total hilfreich, er sagte, beim Hören der Stimme Gottes geht es weniger darum, die Stimme Gottes lauter zu bekommen, als darum, die Stimme deiner Seele leiser zu bekommen. Boah, habe ich gedacht, recht hat er, der Mann. Die Stimme meiner Seele muss leiser werden. Und die Filter meiner Seele, die muss ich lernen auszuschalten. Heute habe ich ja die Oma so als Beispiel. Jetzt in dem nächsten Beispiel ist sie lebendig, die Oma. Du bist bei deiner Oma und die Oma ist ganz verzweifelt, weil sie sucht ihren Schlüsselbund. Und weil du ein nettes Enkelkind bist, sagst du, Oma, ich helfe dir suchen. Habt ihr schon mal was richtig verzweifelt gesucht? Bestimmt. Euren Autoschlüssel, euer Portemonnaie, die Brille, irgendwie so Sachen. Euer Kind, ne, hallo? War euer Kind irgendwann mal 2 Jahre alt, dann habt ihr es bestimmt mal verzweifelt gesucht irgendwo. Okay, wenn du jetzt also bei deiner Oma bist und ihr sucht einen Schlüsselanhänger und du denkst, der Oma ihren Schlüsselanhänger, der ist blau. Was macht dann dein scannender Blick im Bad? Im Wohnzimmer, du suchst blau. Blau, viereckig, blau, Omas Schlüssel, blau, blau, blauer Schlüsselanhänger. Und was passiert? Du findest ihn nicht, weil die Oma hat einen neuen Schlüsselanhänger, der ist weiß. Und das, sagen wir mal, es ist ein Herz, ein weißes Herz hat die Oma sich jetzt gekauft. Du wirst ihn nicht finden, weil du mit der Voraussetzung an deine Suche gegangen bist, ich suche etwas blaues, rechteckig. und nicht etwas Weißes, Herzförmiges. Gott ist ständig dabei, zu dir zu reden. Aber wenn du Dinge ausschließt, das kann Gott nicht sein, dann verpasst du ihn. Wenn es dich in der Bibel stünde und du würdest mir erzählen, Jesus hat mal jemandem in die Augen gespuckt, um den zu heilen, ich würde es dir nicht glauben, weil ich das eklig finde. Es gibt Sachen, die sind schräg, die sind eklig, die sind komisch. Und Gott macht auch Sachen nicht immer gleich. Das ist schwierig. Warum ist es manchmal noch schwer, unser Denken zu synchronisieren und Gottes Stimme zu hören? Es ist ganz einfach. Es gibt einen Kampf darum, dich taub zu halten. Es gibt einen Kampf in der geistlichen Welt, dass du das nicht hinkriegst. Und im Gleichnis vom Sämann erklärt Jesus uns, warum der Feind oft daherkommt und versucht uns zu überzeugen, das war ja gar nicht Gott, ne? Er stiehlt das Wort, er nimmt es gleich wieder aus dem Herzen raus. Oder die Sorgen ersticken das Wort, die werden plötzlich viel größer als das, was die Bibel sagt. Und die Erfahrung lehrt uns, es gibt unglaubliches Wirken Gottes an einer Stelle und da sitzt ein Mensch, dessen Leben wird revolutioniert durch irgendein Wort, durch eine Predigt und daneben sitzt der andere und denkt, oh, wann kann ich endlich Mittagessen gehen? Versteht ihr? Das kommt nicht von Gott, sondern das hat mit uns ganz viel zu tun, wie offen wir sind. Wenn Gott hörbar vom Himmel spricht, dann können einige vielleicht nur das Grummeln hören, wie ein Donner. Und der Unterschied liegt nicht beim Herrn, sondern wie offen bist du, wie offen bin ich für sein Reden. Und wenn dann Sachen passieren, die wir nicht verstehen, zum Beispiel Heilung. Wisst ihr, es gibt Leute, die sind im Bereich Heilungsgebet noch nie enttäuscht worden. Es gibt Leute, die haben da noch nie eine Niederlage erlebt. Wisst ihr, wer das ist? Das sind die, die noch nie für Heilung gebetet haben. Das sind die einzigen, die in dem Bereich noch keine Niederlage erlebt haben. Wir haben keine 100%-Quote. Und wenn wir es mal ganz, ganz ernsthaft betrachten, auch Jesus hatte die nicht. Er hat da reagiert, wo Glauben war. So, es gab viele, aber nicht alle, sondern die, die Glauben hatten. Und wenn das nicht zu meiner Erfahrung gehört, die Bibel sagt, Gott will heilen, aber es gehört nicht zu meiner Erfahrung, dann liegt der Grund dafür nicht bei Gott. Versteht ihr? Das ist eine Hürde, die wir nehmen müssen. Der Grund dafür liegt nicht bei Gott. Gott ist kein Lügner, nur weil es jetzt nicht geklappt hat. Sondern es gibt einen Grund, vielleicht bei mir, vielleicht irgendwo auf dem Weg zum Himmel, vom Himmel zur Erde, wo die Heilung ankam, ist irgendwo was blockiert. Und ich glaube, in vielen Fällen können wir das rauskriegen, aber in manchen auch nicht. Und ich möchte dir einfach raten, deine Fragen diesbezüglich ans Kreuz zu nageln, zu vergessen, zu haken. Wir haben mal ein Kind verloren, der Bernd und ich. War ein Wunschkind. Wir haben gebetet vorher. Ich bin schwanger geworden, war alles cool. Und dann hatte ich eine Fehlgeburt. Dann haben wir uns zerfleischt oder ich habe mich zerfleischt. Wo war die Sünde? Was haben wir falsch gemacht? Warum ist dieses Baby gestorben? Warum ist mir das passiert? Und ich hätte das vielleicht noch 5 Jahre so weitergemacht, wenn der Bernd nicht gesagt hätte, Iris, leg dein Warum weg, wir kriegen keine Erklärung. Vertrau Gott einfach trotzdem. Das habe ich gemacht und das war für mich so eine große Lehre und das habe ich danach noch viele Male gemacht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt viele Bibelstellen, die kann ich dir nicht erklären. Die habe ich noch nicht so richtig kapiert. Aber es werden immer mehr, wo mir kleine Lampen angehen und wo ich mich freue wie ein Schneekönig, wo ich dachte, jawohl, das ist jetzt in mein Herz gefallen. So hat Gott das gemeint. Warum hat Jesus Tote auferweckt? Jetzt dürft ihr mir eine Antwort geben, wenn ihr eine habt. Warum hat er das gemacht? Ja? Mit Gott verheiratet, wenn noch einen anderen Grund außerdem? Weil Gott das wollte. Und warum wollte er das? Was sagst du? Ah ja, ist alles richtig. Mit Ungläubigen gesehen. Barmherzigkeit, ist alles super, ist alles wahr. Lass mich noch was ergänzen. Gott hat Tote auferweckt, weil manche Leute vor ihrer Zeit gestorben sind. Wenn das Kind des Synagogenvorstehers, das 12-jährige Mädchen, nehmen wir mal an, das wäre jetzt in der Gemeinde gewesen, es wäre gestorben. Manche Christen würden dann sagen, der Herr hat sie hinweggenommen. Sie ist uns ja nur vorausgegangen. Stimmt, sie ist vorausgegangen. Sie ist bei Jesus, das würde ich dann auch glauben. Aber war es Gott, der das Kind umgebracht hat? Bringt Gott 12-jährige Mädchen um? Ist Gott so? Also wenn du eine 12-jährige Tochter hast, ich würde die nicht antasten. Ja, also, und ich mag dich vielleicht nur. Ich bin nicht Gott. Ich bin nur die Iris. Was denken wir, wie Gott ist? Wie furchtbar? Wie schrecklich ist das denn? Jesus hat Tote auferweckt, weil es Menschen gibt, die vor ihrer Zeit sterben. Und es nicht im Willen und nicht im Plan Gottes ist. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, ich habe das jetzt nicht alle Evangelien nochmal nachgelesen, jetzt für heute, hat Jesus selber 3 Totenauferweckungen gemacht. Den Sohn der Witwe von Nain, diese Tochter und Lazarus, die 3. Und 2 von diesen 3 waren Kinder. Sollte Gott einer sein, der keine Kinder umbringt, keine Säuglinge in den Himmel holt, damit die Eltern sich bekehren? Da wird mir schlecht, wenn ich das geht nicht, so ist Gott nicht. Gott ist einer, der Leben schenkt. Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können nicht alles verstehen und nachvollziehen. Das ist eine Illusion. Du und ich, wir schaffen das nicht. Wir sollen das auch gar nicht schaffen. Der Intellekt ist nachrangig hinter der geistlichen Betrachtung der Welt. Analytische Skepsis, habe ich aufgeschrieben, führt uns dazu, dass wir uns über das ärgern, was wir nicht verstehen. Ne, wenn wir so skeptisch, analytisch, wenn das so unser grundlegendes Denkmuster ist, alles, was du nicht raffst, das wurmt dich, das nervt dich, das magst du nicht. Diese Haltung und die Haltung der Angst haben eine gemeinsame Frucht. Und wie lautet diese Frucht? Kritik. Angst und analytische Skepsis. Ich verstehe das nicht. Ich muss das kritisieren, was ich nicht verstehe, weil es mir im Weg steht und weil es mir nicht passt. Frag dich mal das Wunder vom Teich Bethesda. Jesus geht zu diesem Teich. Wir wissen, das sagt die Bibel, da kam immer ein Engel zu einer bestimmten Tageszeit, hat das Wasser bewegt und wer als erster im Wasser war, der wurde gesund. Da war dieser kranke Mann gelähmt seit 38 Jahren. Wie alt bist du? Rechne mal zurück. Wie alt warst du vor 38 Jahren? Ich war da gerade im Kindergarten. Also so lange, vielleicht war der auch gerade 38 Jahre alt, vielleicht war es von Geburt an, das wissen wir nicht genau, war dieser Mann gelähmt. Der hatte Grund, bitter und sauer auf Gott zu sein, richtig? So, dann kommt Jesus und macht den gesund und er nimmt da seine Matte und geht heim. Der geht heim. Ich frage dich, wenn das in Deutschland passiert wäre, in Frankfurt irgendwo am Bahnhof, wo der Typ rumgelegen hätte und da hätten vielleicht noch, das war ja ein Ort, wo viele Kranke lagen, noch, sagen wir mal, 50 andere Kranke gelegen. Was würden die Reporter machen? Die würden alle befragen, die nicht geheilt worden sind. Die würden Interviews schreiben und Lebensberichte von den anderen 50 Leuten, die da lagen am Bahnhof oder am Teich Bethesda und sagen, es kann ja wohl nicht sein. Wie ekelhaft ist Gott und wie schlecht ist Gott und man kann ja nicht glauben. Aber da ist einer geheilt worden, der 38 Jahre lang verkrüppelt war. Hallo! Hallo! Heute Morgen, ich weiß nicht, wie viele aufgestanden sind, Bernd, 5 oder was auch immer, 2 haben was gesagt. Oh, die anderen 3, hast du wieder gesagt, wie denn alles geklappt? Hallo 2, der Silvana ist jetzt heiß geworden. Ist das nicht cool? Für die 2 und den 1, auch wenn du es nicht gerade bist. So, wo gucken wir denn hin? Und wenn in Afrika, Teich Bethesda, 51 liegen da, einer wird geheilt. Was hätten die Afrikaner in die Zeitung gesetzt? Oh, ein Wunder, oh, ein Wunder. Und wir? Hallo. Gott ist da, Reich Gottes ist da, auch bei uns. Amen, Dankeschön, ihr beiden. Ich gehe manchmal mit meinem Mann spazieren. Dann unterhalten wir uns, tauschen uns aus, lernen einander noch besser kennen. Aber ich sag euch ein Geheimnis. Obwohl wir schon so lange zusammen sind, verstehe ich ihn manchmal nicht. Der denkt völlig anders als ich. Meistens bin ich sogar beeindruckt inzwischen. Also früher war ich da eher kritisch und dachte, wie kann man so denken? Mittlerweile bin ich eigentlich beeindruckt. Ich denke, boah, so kann man denken. So siehst du das. Oh, nee, jetzt echt? Da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, Sabine, ehrlich. Aber dass er anders ist, und ich höre das zwar, aber ich könnte das beim nächsten gleichen Fall nicht nachvollziehen. Das funktioniert nicht. Nach, wie lange sind wir zusammen? 27 Jahre fast, im Dezember sind wir ein Pärchen. Das funktioniert nicht. Jetzt könnte ich das Objekt Bernd nehmen und sagen, ich analysiere den jetzt. Okay, ich weiß, wie groß er ist. 1,83 Gewicht verrate ich jetzt nicht, weiß ich gerade selber nicht so ganz genau. So und so alt. Seine Blutwerttabelle von der letzten großen Untersuchung beim Hausarzt. Die Erfahrungen der letzten 27 Jahre. Lass mich mal überlegen, wie könnte er, was könnte mir das sagen über Bernd? So gehen wir manchmal mit Gott um. Versteht ihr? Wir nehmen die Distanz ein, wir analysieren, wir nehmen die Sachen auseinander. Aber könnten wir doch einfach sagen, oh, es ist so schön, dass ich dich hab, und obwohl du so anders bist als ich, und obwohl ich dich vielleicht nie richtig verstehen werde, liebe ich dich, und ich weiß, du liebst mich.
Das ist so.
Und das ist gut für eine Ehe. Es war gut für eine Ehe, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ihr habt alle zugeguckt, ihr könnt alle, die ihr verheiratet seid, nachmachen. Und wenn ich doch schon die Männer nicht verstehe, wie will ich denn Gott verstehen? Ja, der ist noch komplexer. Okay. Ich fasse zusammen. Die Weltanschauung, die wir haben, lässt uns Dinge aussortieren. Und sie begrenzt unsere Wahrnehmung und wir merken es oft gar nicht. Zweitens, wir müssen nicht mit dem Kopf, mit unserem Verstand durch die Wand, sondern wir können einen anderen Weg wählen, die offene Tür, die Gott gemacht hat und sagt, komm. Wir gehen weg von der Analyse, die uns lähmt, die uns paralysiert. Und wir machen den Sprung über diesen Wasserkram und sagen, Gott, ich kapiere es nicht, ich merke es nicht, es hat mir wehgetan, ich krieg das nicht auf die Reihe, aber ich vertraue dir jetzt einfach trotzdem. Weißt du, dass Gott dir einfach trotzdem immer noch vertraut, obwohl du viel Mist gemacht hast, auch seit deiner Bekehrung, hast du ein paar Böcke geschossen und ich auch. Und er hat sein Vertrauen nicht zurückgezogen. Wie wäre es denn, wenn wir dasselbe machen? Und der dritte Punkt, der Heilige Geist ist stets bemüht, unser verlässlicher Führer zu sein und unser Denken neu zu machen. Und dein und mein erneuertes Denken lässt immer mehr vom Himmel auf der Erde Realität werden. Und wenn du nicht richtig müde bist, lade ich dich ein, die Augen zu schließen. Ich habe ein paar Bibelstellen, einfach so, die ich gern so in euch reinpflanzen möchte heute Morgen. Die stehen auf dem Handout, ich sage jetzt nicht, wo sie stehen, ich lese einfach den Text. Und danach lade ich euch ein, nach vorne zu kommen und Entscheidungen zu treffen, wenn das für euch heute Morgen euer Thema war. Seid ihr bereit? Wort Gottes. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und lasst mich ergänzen, auch wir haben immer wieder Bereiche, wo wir Verblendung erleben, wo wir betrogen werden, wo wir falsche Dinge annehmen. Nächster Text. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke, die Rede ist von Israel, auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Das heißt, man wendet sich zum Herrn und plötzlich erkennt man Gott viel besser als vorher. Die Offenbarung folgt auf deine Hinwendung zu Jesus. Die Erkenntnis Gottes kommt, wenn du umkehrst und einen Schritt auf Gott zumacht. Dann sagt das Wort, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Paulus schreibt an Timotheus, er, der Knecht des Herrn, soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Manchmal geht uns die Klarheit abhanden. Und dann müssen wir sie uns wiederholen. Und wenn dir ein liebes Geschwisterteil sagt, kann das sein, dass du deine Nüchternheit verloren hast, dann spring ihm doch nicht gleich ins Gesicht, sondern denk doch nochmal drüber nach und geh zu Gott. Und jetzt lade ich euch ein, doch mit mir aufzustehen und einfach zu reagieren. auf meine Punkte von heute Morgen. Und ich möchte, dass ihr, Gemeinde, dass jeder von euch nach vorne kommt, der eine Entscheidung treffen will. Ich sage euch nochmal, was das war. Zum einen, dass wenn dein Intellekt, wenn du gemerkt hast, dieses Ding mit der Weltanschauung, das sind noch Brocken in meinen Denken, in meinen Gedanken, die muss ich noch ablegen. Und du möchtest das entscheiden, dann lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Wenn du einer bist und du hast Traumatisches erlebt, du hast Schmerzen erlebt in deinem Leben, in deiner Seele und du merkst, dass das klebt irgendwie zwischen dir und Gott, dann möchte ich dich auch bitten, nach vorne zu kommen. Und wenn du heute Morgen sagen willst, ich will nicht länger mit dem Kopf durch die Wand, sondern ich unterordne meinen Intellekt und ich nehme jetzt echt Gottes Einladung an, stattdessen durch die Tür zu gehen, dann lade ich dich auch einzukommen. Und wenn du heute Morgen so ein Ziehen spürst und du möchtest dem Heiligen Geist sagen, hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir, neue Gedanken zu denken, hilf mir, synchron mit Gott zu denken, dann lade ich dich auch ein, nach vorne zu kommen. Vielleicht können wir ein bisschen Keyboardmusik dabei haben. Gut, ich werde kurz warten. Wenn ihr alle schon so super heilig seid, dann können wir gleich weitermachen. Aber ich glaube, dass Leute da sind, die Entscheidungen treffen sollten. Darum sei mutig und komm einfach ganz schnell, dass wir miteinander beten können. Halleluja. Halleluja, ich danke dir. Danke, Vater, für meine Geschwister und ich stelle mich mit dazu, denn ich bin hungriger, ich will mehr. Ich will weniger irres Denken und ich will mehr Jesus in meinem Kopf. Ich will weniger Zweifel oder weniger Grenzen und Boxdenken. Und will mehr von dir, Heiliger Geist. Ich will wirklich in der Lage sein, deine Stimme zu erkennen. Auch da, wo ich sie vielleicht nicht vermutet habe. Da, wo ich Annahmen habe, die dir im Wege stehen. Die zwischen dir und mir stehen, dass du nicht durchdringen kannst, Herr. Halleluja. Und ich lade euch ein, mir Dinge nachzusprechen. Das sind 4 Punkte. Und ich sprecht es vor und wenn das dem entspricht, was du entscheiden willst, dann sprich es bitte laut aus, vor Gott und vor uns. Okay, es geht los. Jesus, ich lege die Lüge ab, dass alles verstandesmäßig ergriffen werden muss und der Intellekt Vorrang hat. Ich lege die Lüge ab, dass Gott nicht ausschließlich gut ist und dass er verantwortlich ist für die Katastrophen und Schmerzen meines Lebens. Ich will nicht länger mit dem Kopf durch die Wand, sondern Jesus, ich nehme heute deine Einladung an, durch deine weit geöffnete Tür hereinzukommen. Lieber Heiliger Geist, bitte erneuere mein Denken. Hilf mir, Jesus und den Vater besser kennenzulernen und diese unfassbare Liebe zu mir zu erkennen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.